Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff. Familie Scheiring, Henrik Lott, Autohaus Becker Thiemann, Hornady, Leupold, Amon Amon, K&K Premium Jagd und die Hohe Jagd- und Fischereimesse.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Hohen Jagd und Fischerei in Salzburg. Mein Gast jetzt, Oberst Andreas Berger. Herzlich willkommen.
Servus, Max.
Wir haben ja jetzt in den letzten Wochen schon immer miteinander zu tun gehabt. Stell dich mal bitte einmal vor.
Ja, mein Name ist Andreas Berger, wie du schon gesagt hast. Ich bin in Österreich-Bundesheer Oberst. Bin hier, um es für die deutschen Zuhörer auch verständlich zu machen, der Forstamtsleiter des größten Übungsplatzes des österreichischen Bundesheeres, der sich in Niederösterreich befindet mit rund 60.000 Hektar, wo wir als Bundesheer die Möglichkeit haben, dass wir mit allen eingeführten Waffensystemen dort auch scharf schießen können und auch den Kampf der verbundenen Waffen. Also das bedeutet, dass wir Luftfahrzeuge, Panzer, Artillerie und Infanterie gleichzeitig zur Wirkung bringen und das im scharfen Schuss. Und das ist die Besonderheit von unserem Übungsplatz in Österreich. Haben da auch immer wieder Verbindungen zur deutschen Bundeswehr oder zur Schweizer Armee, die in Kooperation mit uns dort auch schießen oder üben.
Okay. Was genau machst du dann da?
Ja, als Forstamtsleiter, also wir haben da ein bisschen ein anderes System als in anderen Ländern Europa, das ist Österreich einzigartig, denn normalerweise ist es so, dass diese Übungsflächen wie in Deutschland von deutschen Bundesforst gepflegt werden und gemanagt werden und wir machen das als Armee selbst. Deswegen sitze ich auch in Uniform hier, ich bin auch Berufsoffizier, habe meinen Abschluss gemacht auf der Universität für Bodenkultur für Forstwirtschaft und somit die Voraussetzungen, um eben einen Forstbetrieb dieser Größe zu leiten. Und das erleichtert einfach die Pflege dieser Flächen, denn meine Aufgabe ist es, hier ein Abbild einer mitteleuropäischen Kulturlandschaft zu erhalten und zu schaffen, damit unsere Truppenkörper eben in einem Gelände üben können, das dem Gelände entspricht, wo auch einmal ein möglicher Abwehrkampf, wo wir alle hoffen, dass das nicht sein muss, stattfinden wird. Und dadurch, dass in Mitteleuropa ja die Endgesellschaft, Pflanzengesellschaft, der reine Wald wäre, muss diese Fläche einfach gepflegt werden mit Land- und forstwirtschaftlichen Methoden. Und das Interessante ist, dieser Übungsplatz, wo ich Dienst versehen darf, ist in den späten 30er Jahren entstanden. Und das kann man sich vorstellen, wäre eine Käseglocke über diese Landschaft gestülpt worden, weil eben viele Entwicklungen, die in der normalen Kulturlandschaft entstanden sind, mit Flächenbereinigungen, Trockenlegung von Mooren und dergleichen, dort aufgrund der militärischen Tätigkeiten nicht so stattgefunden haben. Und wir hier eine sehr extensive Land- und Forstwirtschaft betreiben und es gibt ein einzigartiges Biotop und Rückzugsort für viele Pflanzen und Tierarten, die sonst eigentlich keine Chance mehr haben.
Okay, hört sich ja total interessant an. Ich habe mich mit dem Ganzen, ich habe dir das ja auch eben gesagt, ich habe mich da noch gar nicht mit befasst, aber wenn ich mir das so vorstelle, wie viel Fläche überhaupt sonst überall verloren geht. Wir haben ja zum Beispiel auch wo der Dustin wohnt, ist ja der Forst, wo jetzt das größte Tagebau in Deutschland oder ich glaube sogar Europa ist, wo dann Baggersee erschaffen wird. Ich stelle mir das gerade bei euch genau gegenteilig vor, dass alles um euch herum anders aussieht als bei euch. Was ist das für eine Kultur? Also was ist das Ursprüngliche noch bei dem Ganzen?
Das Schöne ist, wenn man es da auf Google Earth zum Beispiel schaut, unsere Fläche erkennt man sofort, weil sich die Landschaft schon aus dem Luftbild heraus komplett unterschiedlich gestaltet. Die Fläche ist in etwa aufgeteilt in 8000 Hektar Wald und 8000 Hektar Offenland. Und in den Randbereichen betreiben wir hier eine extensive Landwirtschaft, also mit sehr klein strukturiert, also hohe Biodiversität drinnen und im Zentrum, wo eben die Impact-Area ist, wo die Artillerie hineinschießt, sind es große Brachlandschaften, die wir aber pflegen müssen, damit sie nicht verwalten. Und da können sich einfach zum Beispiel sehr viele Bodenbrüter wie ein Wachtelkönig oder dergleichen noch in sehr hohen, nennenswerten Anzahlen halten. Und wir haben da auch ein Vogelschutzgebiet nach Natura 2000 und dass wir hier auch dementsprechend managen. Und die Herausforderung, die es für mich gibt, wir haben an 270 Tagen im Jahr Scharfschießen, also de facto fast kein Tag, wo nicht scharf geschossen wird, mit über 1000 Einzelschießvorhaben. Und damit meine ich jetzt nicht den einzelnen Schützen, sondern dass wirklich auf der einen Seite des Übungsplatz Panzer schießen, auf der anderen Seite schießt die Infanterie. Und da muss ich mich mit meinen forstlichen und landwirtschaftlichen Tätigkeiten noch irgendwie hineinzwängen und das Ganze noch unter der, ja, den Damoklesschwert von sehr vielen Blinkgängern, die leider bei der militärischen Tätigkeit entstehen, die nach 80 Jahren Nutzung hier halt in großer Zahl im Zentrum vorhanden sind und wir halt das so gestalten müssen, dass wir unser Personal hier sicher wieder am Abend in die Kaserne zurückbekommen.
Okay, also ich stelle mir dieses Thema auch tatsächlich jetzt super spannend vor. Ich habe da einige Fragen dazu. Wie funktioniert das, wenn an so vielen Tagen dort scharf geschossen wird und da trotzdem die ganzen Tiere und Bodenbrüter dann praktisch alle damit da drin sind? Und wie geht ihr da sicher, dass man da nicht eins von den Tieren auf den Blindgänger oder beziehungsweise auch das Personal auf die Blindgänger drauf tritt?
Grundsätzlich ist so, dass die militärische Tätigkeit für das Wild extrem gut einschätzbar ist. Also wenn ich ein Schießprogramm für jede Waffengattung, gibt es ein Schießprogramm, wo ich mal von immer vom Einfachen ins Schwierige gehe. Und das sind Standardübungen. Und die sind natürlich für die Wildtiere sehr gut berechenbar, weil es Muster sind und Tiere erkennen sofort Muster. Das heißt, in unmittelbarer Schießtätigkeit, dass es da zu Ausfällen kommt. Natürlich kann schon mal wo sein, dass irgendwo ein Tier getroffen wird, aber das ist nicht wirklich in Gewicht zu fallen. Die größere Herausforderung sind die Blindgänger und wir haben da geschaffen, mit der Schießtätigkeit gemeinsam das zu verknüpfen, ein integriertes Management. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Forstbetrieben müssen wir sehr weit im Voraus planen und der Planungszyklus beginnt fast ein Jahr vorher, oder wo im Prinzip die Truppenkörper einmelden, wann müssen sie welche Übungen schießen und auf das abgestimmt beginnen meine Leute schon ihre forstlichen Tätigkeiten zu planen. Und das endet dann in einem wöchentlichen Planungszyklus, wo für jeden Tag, jede Uhrzeit genau jeder weiß, wo er was machen kann. Das ist ganz fein abgestimmt. Ein riesiger Planungsaufwand und am Ende soll immer ein ganz einfacher Plan dastehen, wo eben keine Fehler passieren können. Also komplizierte Planung, einfache Ausführung dann und somit, da wir eben das im Bundesheer integriert haben, können wir eben im Rahmen dieses integrierten Management auf der gleichen Fläche das alles unter einen Hut bringen. Ist ein hoher Aufwand, aber der Erfolg gibt uns recht. Wir können jetzt da wieder unsere Landschaft so pflegen, dass es für die Truppe passt.
Okay, wie funktioniert das mit der Jagd in dem Ganzen?
Ja, wir sind ein Eigenjagdgebiet. In Österreich ist ja Jagd mit Grund und Boden verbunden. Ich habe da 15.700 Hektar Jagdfläche. Wir arbeiten mit professionellen angestellten Jagdpersonal. Ich habe 4 Berufsjäger. Wir bilden 2 Lehrlinge pro Jahr im Schnitt aus und dann sind noch 8 Personen in jagdlicher Nebenfunktion. Eine sitzt vor dir als Jagdverwalter, weil meine Haupttätigkeit eigentlich der Forst ist und die Jagd ein Teilaspekt ist und das nennt man bei uns im jagdlichen Leben. Also wir bewirtschaften das mit 13 Personen, verkaufen Trophäenträger an Gäste, die sich anmelden bei uns und das Kahlwild und dergleichen wird mit Masse durchs Personal erlegt. Ergibt sich einfach aufgrund der großen Absperrbereiche, die durch das Schießen notwendig sind. Und wir sind auch ein Sperrgebiet, also es ist im Prinzip alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit und das macht es im Gegensatz zu Nationalparks oder so auch wieder für die Tiere interessant, aber weil ganz einfach da sehr kontrollierte Bedingungen sind.
Ich hätte eben tatsächlich gedacht, dass die Tiere sich daran stören, aber wenn du das so sagst, dass man sich daran, dass die Tiere sich auch daran gewöhnen, ist es wahrscheinlich auch ein absolutes Paradies, weil einfach überhaupt kein Druck dadurch entsteht.
Genau, also wir haben tagaktives Schwarzwild, das ist ja eigentlich in der Kulturlandschaft eher selten der Fall. Und das Rotwild, das bei uns lebt, ist auch tagaktiv, also können die natürlichen Esungszyklen einhalten. Und das macht dann natürlich auch die Jagd sehr interessant. Und dadurch, dass wir hier mit professionellem Jagdpersonal jagen, wird natürlich auch sehr wildbiologisch gerecht gejagt. Und aufgrund der Schießvorhaben ergibt sich auch ein Intervalljagdsystem. Und wir sehen das Wild auch als Unterstützung bei der Pflege der Landschaft, ähnlich wie in Grafenwöhr, und versuchen eben durch Lenkungsmaßnahmen das Rotwild gezielt in den Offenlandgebieten zu halten, damit sie uns eben das Verbuschen hintanhalten. Und gleichzeitig machen wir aber auch, um da unser Wild zu unterstützen, weil dann müssten wir ganz viele Hirsche haben, der das optimal funktioniert, mit einem optimierten Brandmanagement, dass wir diese Flächen gezielt im Frühjahr abbrennen, um eben diesen Offenlandcharakter zu erhalten. Hier auf der Messe sind wir vertreten als österreichisches Bundesheer und zeigen eben, wie wir unsere Übungsflächen managen, vor allem diese 2 eigentlich sehr gegensätzlichen Aspekte, nämlich die militärische Landesverteidigung, wo wir natürlich versuchen, möglichst viel Zeit und intensiv diese Flächen zu beüben und auf der anderen Seite im Prinzip die Bewirtschaftung, die notwendig ist, um die Fläche zu erhalten, unter einen Hut zu bringen. weil das unterscheidet uns nicht von vielen anderen Gebieten in Österreich. Nur bei uns ist das Militär, wenn man sich zum Beispiel auf Almen anschaut, da hat man den Tourismus, man hat die Viehwirtschaft, man hat gleichzeitig die Forstwirtschaft und wo man auch unterschiedliche Interessen auf der Fläche unter einen Hut bringen muss und da sind natürlich Konflikte vorprogrammiert und dadurch haben wir uns auch für diesen Weg entschieden, dass wir das aus einer Hand machen.
Finde ich super spannend. Darf ich dich mal an der Stelle einmal fragen, was die Messe Salzburg für dich privat oder beziehungsweise für dich als Person bedeutet?
Die Messe Salzburg ist für mich eine großartige Gelegenheit, im fachlichen Austausch mit Wildbiologen, aber auch mit Personen und Interessierten an unserer Tätigkeit, aber natürlich fachlicher Austausch. Und das merkt man schon, es kommen da aus ganz Europa Experten zusammen, wo man sich in gelöster, lockerer Atmosphäre mal kennenlernen kann, beziehungsweise mal sieht, man hat ähnliche Probleme und wie ist die Herangehensweise und meistens kommen nachher sehr fruchtbare Beziehungen heraus und gestern war zum Beispiel der Forstamtsleiter des Übungsplatz Grafenwörth Bayern bei mir. Wir haben uns hier kennengelernt und haben dann fast 2,5 Stunden angeregt diskutiert und dann kam noch ein ungarischer Kollege dazu und das gibt es eigentlich nur hier in Salzburg und das ist großartig für uns.
Na, ich muss auch ehrlich sagen, wir sind schwer von der Messe begeistert, auch alleine für das Networking. Wir hatten gestern Abend, hatten wir den Ausstellerabend, wo wir natürlich dann auch alle waren und es ist total grandios, wie man alles kennenlernt und wer da alles zusammenkommt. Deswegen bin ich da wirklich schwer begeistert von der Messe, das ist unser erstes Jahr hier. Ich habe gesehen, dass du auch einige Vorträge tatsächlich hältst.
Ja, ich habe gestern einen Vortrag über den Wolf gemacht. Unser Übungsplatz war 2015 das erste Mal, dass wieder Wölfe in Österreich eingewandert sind und 2016 das erste Rudel entstanden ist seit 140 Jahren und da sehen wir uns als österreichische Bundeswehr durchaus in der Verantwortung, dass wir hier auch mit einem sehr neutralen Eindruck auf die Sache rangehen und haben hier auch ein langjähriges Forschungsprojekt, das durch das Land Niederösterreich finanziert wird und durch die Universität für Veterinärmedizin begleitet wird und besehen dann hier die Wölfe und schauen, wie sich der Wolf in der Kulturlandschaft im Prinzip integriert und wie die Auswirkung auf Rotwild oder aufs Rehwild oder auf Schwarzwild ist. Und heuer haben wir ein weiteres Projekt vor, dass wir 140 Stück Schwarzwild fangen und besendern, um hier herauszufinden, wie die Interaktion zwischen dem Wolfsrudel und dem Schwarzwild passiert. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie da die Daten, was da gezeigt wird.
Was ist da deine Meinung jetzt gerade zu dem Thema Rotwild mit Wolf?
Ja, wir haben im Prinzip ein großes Rotwildprojekt gehabt. Das Rotwild macht ja einen, sage ich mal, kleinen Winterschlaf. Also sie schlafen nicht, sondern sie werden den Mechanismus oder den ganzen Organismus wird im Winter runtergefahren um 1-2 Grad, verbrauchen dadurch weniger Energie. Und all diese Untersuchungen haben stattgefunden in Gebieten, wo kein Großraubwild vorhanden war. Und es hat uns interessiert, ja, wie schaut das eigentlich aus, wenn dann ein Feind wie der Wolf oder ein Predator wie der Wolf da ist. Und somit haben wir Rotwild besendet und Wölfe besendet und das Rotwild wurde zusätzlich noch mit einem Sensor ausgestattet, dass wir die Körpertemperatur messen konnten und dass wir messen konnten den Herzschlag sowie auch aufgrund einer Neigungssensor im Halsband, ist das Stück Rudes oder sichert es. Und die Sender von Wolf und Rotwild kennen einander. Normalerweise haben wir alle 8-9 Stunden ein Signal, wo sich das Stück befindet, einfach um Batterie zu sparen, weil die Bänder sollen 3-4 Jahre halten. Und wenn sich aber ein Wolf und ein Stück Rotwild auf eine Distanz von unter 100 Meter annähern, dann bekommen wir in 2-Minuten-Takt diese Informationen und somit können wir auswerten, wie reagiert das Rotwild auf die Präsenz des Wolfes. Und da hat sich eigentlich gezeigt, dass das Raumnutzungsverhalten des Rotwildes, wenn sich das Rudel bei uns etabliert hat, wo wir begonnen haben, nicht merklich geändert hat. Interessant war aber, wir haben immer wieder Fälle gehabt auf der Landkarte, wo man sich dann genau die Punkte anschaut, dass das Rotwild immer wieder für 1-2 Tage den Übungsplatz verlassen hat. Und wenn man dann gegengeglichen, was ist passiert, das waren immer Tage, wo wir große Drückjagden veranstaltet haben. Also offensichtlich hat der jagdliche Einfluss ein größeres Schreckenspotenzial auf das Stück Rotwild als der Wolf.
Ich finde das eine sehr, sehr interessante Kenntnis und das freut mich auch, dass wir das hier da anreißen konnten. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Gestern war der René Winkler bei mir, der im Boeing Der hat ein Wolfsgehege da. Der hat auch gesagt, okay, sag mal was zu dem Andreas, dass wir da was besprechen können. Ich glaube, der hat gestern bei dir zugeguckt, fand er, glaube ich, sehr interessant. Und der betreut da so ein 3 oder 4 Wölfe. Ich bin aber jetzt nicht drin, hundertprozentig. Und der war da, glaube ich, ein sehr großer Befürworter von dem, was du gesagt hast. Und da
würde ich mich sehr über die Kontaktdaten freuen. Er ist mir selbst nicht bekannt. Und das ist schon wieder ein Zeichen, wofür diese Messe steht. Eben, dass solche Kontakte stattfinden, wo man sich halt sonst vielleicht nicht trifft oder mal was liest, aber hier ist der Begegnungsort, wo man zueinander kommt.
Andreas, ich würde vorschlagen, dass wir tatsächlich auch nochmal eine Folge, vielleicht hast du ja Lust, mal irgendwann mal nach Hannover zu kommen, vielleicht kriegen wir das ja mal hin, dass wir da mit einem Fragesticker das auch vielleicht vorbereiten können, dass da wirklich viele interessante Fragen auch gerade von unserer Community an dich gerichtet werden. Ich glaube, dass dieses Thema sehr, sehr vielfältig ist und wir da, glaube ich, super viel besprechen können, weil ihr ja praktisch Vorreiter von all dem seid, wie es sein kann, auch gerade in Europa.
Und wünschen Ihnen einen schönen Messebesuch und viel Vergnügen.
Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Gibt es sonst noch was wir besprechen sollten? Oder ja.
Ich sage danke für die Möglichkeit, dass wir da uns austauschen, Max. Eine großartige Gelegenheit und danke dafür.
Vielen, vielen Dank.